Die Reform der EU-Agrarpolitik, die werden politisch hoch gehandelt. Der NABU bezeichnet die Reform als die größte Chance des Jahrzehnts für überfällige Veränderungen in der Landwirtschaft zu schaffen. Und da würde ich fragen, was für ein Potenzial hat in Ihren Augen Landwirtschaftspolitik, wenn man zum Beispiel auf Umweltschutz blickt?
Also ein gewaltiges Potenzial bei allen zentralen Zukunftsfragen, sei es die Biodiversität, sei es der Klimaschutz, sei es der Gewässerschutz, sei es die Luftreinhaltung, ist die Landwirtschaft und damit auch die Agrarpolitik eine zentrale Größe, die quasi all diese umweltpolitischen Felder zentral mit beeinflusst und steuert. Insofern ist die Frage, wie wir unsere Agrarpolitik ausgestalten und die aktuelle Reform eben auch zentraler Baustein dessen, wie wir unsere umweltpolitischen Ziele in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreichen oder halt eben nicht.
Jetzt gibt es eine Reform, oder zumindest ist eine Reform angedacht, die jetzt, oder die steht, der Plan für die Reform steht. Wie sehen Sie als ABL die Reform?
Also im Moment ist es ja so, dass quasi zwei europäische Institutionen, das Europäische Parlament und der Europäische Rat, ihre Position ausgelotet haben. Das heißt aber noch nicht, dass auf europäischer Ebene alles beschlossen ist. Kommission, Rat und Parlament müssen sich ja auch noch einigen. Da kann also durchaus noch nachgebessert werden. Und dann ist es ja so, dass quasi nachdem der europäische Rahmen festgezurrt ist, was in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten ist, es auch noch eine nationale Ausgestaltung gibt. Und auch die Frage, wie diese nationale Ausgestaltung organisiert wird, wird letztlich zentral Einfluss darauf haben, ob diese Reform nachher wirklich eine wirksame Reform wird oder auch nicht. Insofern ist da noch nicht alles in Sack und Tüten und sowohl die europäischen politischen Kräfte als auch Julia Klöckner als deutsche Landwirtschaftsministerin und das europäische und das deutsche Bundeskabinett und die Bundeskanzlerin haben da durchaus eine Verantwortung und die Chance, da wirklich eine Reform draus zu machen. Das erstmal sozusagen zum Werdegang oder zum aktuellen Stand des Reformprozesses. Und dann ist das natürlich eine Frage auch dessen, wie wir das bewerten, was da jetzt im Moment im Parlament und im Europäischen Rat beschlossen wurde. Und da sind wir schon der Ansicht, dass man das durchaus hätte progressiver entscheiden können. Also wir haben ja immer noch einen großen Teil der Gelder, die pauschal pro Hektar Land bezahlt werden, relativ pauschal pro Hektar Land bezahlt werden. Das heißt, im Prinzip als deutscher Bauer, als deutsche Bauerin bekomme ich relativ einfach 300 Euro pro Hektar Land bezahlt. Und wenn man jetzt guckt, wo unser Bedarf ist, also was die Agrarpolitik quasi leisten müsste, dann kommt man an den Punkt, dass wir konkrete Verpflichtungen haben, als Deutschland mehr für den Grundwasserschutz zu tun. Also wir haben in der Europäischen Union eine Nitratrichtlinie, die erfüllt Deutschland im Moment nicht und die muss sie erfüllen und die europäische Agrarpolitik muss hier einen Beitrag zu leisten. Wir haben auch die Situation, dass wir die Luft reinhalten müssen, wir müssen mehr für die Biodiversität tun. Und wir haben neben diesem ökologischen Bedarf eben auch die Situation, dass die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Europa im Durchschnitt sehr viel weniger verdienen und ein großes Einkommensdefizit haben im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung insgesamt. Das heißt also, die europäische Agrarpolitik muss auf der einen Seite Einkommen generieren für die Bäuerinnen und Bauern und auf der anderen Seite eben auch was für den Natur- und Tierschutz tun. Und wenn man die Gelder pauschal pro Hektar Land bezahlt, dann erreicht man dieses Ziel nicht. Und deswegen hätten wir uns als ABL gewünscht, dass eben nicht, wie jetzt vorgesehen, 20% der Gelder, wenn man es vereinfacht ausdrückt, 20% der Gelder an ökologische Leistungen geknüpft werden, sondern dass eben jährlich immer mehr Geld für Ökoleistungen zur Verfügung gestellt wird, mit denen die Bäuerinnen und Bauern dann eben nachher auch Geld verdienen können. Also da ist noch nicht alles verloren. Da kann durchaus auch noch quasi viel zum Guten gewandt werden, sowohl in Europa als auch in Deutschland. Aber ein grundsätzlicher Systemwechsel, ein grundsätzlicher Meilenstein, wie die Ministerin das bezeichnet, ist das aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft nicht, sondern wir hätten uns gewünscht, dass quasi wir von dieser pauschalen Flächenprämie im Laufe der jetzigen Förderperiode wegkommen und Gemeinwohlleistungen der Bäuerinnen und Bauern einkommenswirksam entlohnen und die Reform dafür einen Übergang schafft. Und das gelingt im Moment noch nicht, oder die Entscheidungen der Europäischen Union spiegeln das nicht wider, sondern sie halten in weiten Teilen an diesem pauschalen Instrument der Flächenprämie fest. Und das ist eigentlich veraltet, rückwärtsgewandt und wenig innovativ.
Die Förderung von so Gemeinwohlleistungen, das klingt charmant, dass Agrarsubventionen daran geknüpft werden und klingt ja auch sinnvoll, das Einkommen zu erhöhen von Bäuerinnen und Bauern. Agrarsubventionen sind, so wie ich das verstehe, bislang vor allem dafür da, irgendwie die Landwirtschaft insgesamt zu stabilisieren und zur Versorgungssicherheit herzustellen. Diese Verknüpfung von Subventionen an Gemeinwohl, die ist eine Forderung, die dann immer lauter wird in den letzten Jahren und klingt erstmal sinnvoll, aber dagegen gibt es große Widerstände und die Diskussion ist ja auch schon älter. Was für Interessen stehen denn da so einer Idee entgegen, Subventionen an Umwelt und Tierschutzbedingungen oder auch an Arbeitsschutzauflagen zu knüpfen?
Na, letztlich steht dahinter ein stark industrialisiertes Agrarsystem mit einer Exportorientierung. Und Exportorientierung bedeutet, dass die deutschen Bauerinnen und Bauern im Moment quasi der Maxime folgen, die ihnen seit Jahrzehnten vorgegeben wird, möglichst wer die günstigste Dezitonne Getreide produziert, wer das günstigste Kilo Schweinefleisch produziert, was in den Export geht, der ist ein guter Landwirt. Und an einer import- und exportorientierten Agrarwirtschaft verdienen letztlich natürlich auch vor allem außerlandwirtschaftliche Unternehmen im vor- und nachgelagerten Bereich, also Rohstofflieferanten, Fleischexporteure, die weiterverarbeitende Industrie, also Molkereien und die Schlachtwirtschaft, die verdienen daran Geld. Und die haben natürlich auch ein Interesse, dass so ein System erhalten bleibt. Insofern würde ich sagen, hat die Agrarwirtschaft, die Ernährungsindustrie ein großes Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist. Nämlich, dass die Wertschöpfung der Lebensmittelproduktion vor allem im nachgelagerten Bereich bleibt und nicht auf den landwirtschaftlichen Betrieben selber. Und in dem Moment, wo du quasi die Agrarsubvention an Gemeinwohlleistungen knüpfst, und quasi die Luftreinhaltung, die Wasserreinhaltung, die artgerechte Tierhaltung, den Schutz der Biodiversität als Betriebszweig auf den landwirtschaftlichen Betrieben lässt, die damit Einkommen generieren können, bleibt dieses Einkommen eben auch bei der landwirtschaftlichen Urproduktion und wandert nicht in den nachgelagerten Bereich ab. Insofern kann ich das aus ernährungswirtschaftlicher Perspektive durchaus nachvollziehen, dass die an der pauschalen Flächenprämie festhalten wollen. Und was ja auch Fakt ist, wir verlieren immer mehr landwirtschaftliche Betriebe und der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb wird immer größer. Und das ist natürlich auch ein Interesse der industriellen Nahrungsproduktion, die ja vor allem auf große Chargen, auf uniforme Ware setzt, die man industriell verarbeiten kann. Die Subventionen sind ja auch so verteilt, dass wenige Große ganz viel von den Subventionen bekommen und viele Kleine eben nichts davon kriegen. Und das spielt alles dem System der Ernährungswirtschaft und der Agrarindustrie in die Hände, die eben auf Export anstatt auf qualitative Produktion für die Märkte vor Ort setzen.
Also so eine Form von Landwirtschaft, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, so Großbetriebe, die Nahrungsmittel produzieren, auch für den Export, die sorgt ja auch dafür, dass Nahrungsmittel verhältnismäßig günstig sind in Deutschland. Wenn Nahrungsmittel mit hohen Umweltschutzauflagen produziert werden, gibt es oft die Kritik daran, dass es für viele Menschen nicht erschwinglich ist. Wie kann eine Landwirtschaftspolitik das vielleicht auch mit aufnehmen?
Also wir zahlen ja relativ wenig fürs fertige Produkt an der Ladentheke als Konsumentinnen und Konsumenten. Aber wir zahlen ja einen sehr hohen Preis in Bezug auf eben den Schutz unserer natürlichen Ressourcen. Der Fachbegriff dazu sind die sogenannten externen Kosten. Also wir bezahlen mit schlechtem Grundwasser, was teuer aufbereitet werden muss. Wir zahlen mit einer vergleichsweise geringen Qualität an Luft. Da müssen wir entsprechende Lösungen für finden. Also wir bezahlen an anderer Stelle. Und wir bezahlen ja letztlich auch als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Agrarsubventionen. Das sind pro Kopf in Deutschland jedes Jahr 114 Euro, die quasi direkt in die Landwirtschaft fließen. Also da sind Kosten, die aber nicht direkt aufs Produkt umgelegt werden. Das ist sozusagen das eine. Und dann muss natürlich auch die Frage erlaubt sein, ob das ein politisches Ziel sein muss, dass die Nahrungsmittel derart günstig sind, wie sie zum Teil aktuell Sinn. Das gilt nach meiner Ansicht insbesondere für den Bereich des Fleisches und der Tierproduktion, wo es ja für Bäuerinnen und Bauern zum Teil insbesondere aktuell im Bereich der Schweinefleischproduktion oder der Milchwirtschaft fast nicht mehr möglich ist, überhaupt noch zu produzieren, weil die Preise derart unanständig sind, dass man nicht mal mehr seine Kosten gedeckt bekommt. Also das ist ein System, was auch preispolitisch an seine Grenzen stößt. Das war in der Nachkriegszeit ja ein erklärtes Ziel, wie Sie es richtig beschrieben haben, günstige Nahrungsmittel für die ganze Breite der Bevölkerung herzustellen und für Ernährungssicherheit zu sorgen. Und da kann man den Bäuerinnen und Bauern auch dankbar sein, dass ihnen das gelungen ist. Und da hat die Agrarpolitik auch einen wesentlichen und wichtigen Beitrag geleistet. Aber das ist halt nun auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und in der Zwischenzeit ist dieses System und auch diese Zielsetzung der Agrarpolitik nach unserem Dafürhalten ein Stück weit veraltet und wir brauchen da eben neue Ziele und einen anderen Bedarf in der Zwischenzeit, den die Agrarpolitik adressieren muss und dem wird die aktuelle Reform in unserem Augen in der Weise, wie sie aktuell diskutiert und beschlossen wurde, nicht uneingeschränkt gerecht.